Herzlich willkommen zu Tipkin, der Sendung für Popfeminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau. Heute werden wir uns mit dem Thema häusliche Gewalt und Stalking beschäftigen. Wir haben zum Interview Nadine Maywald eingeladen. Sie ist eine von drei Anwältinnen aus dem Anwältinnenbüro Leipzig. Vielleicht kannst du als erstes uns erzählen, was hat es mit dem Anwältinnenbüro auf sich? Was macht ihr?
Ja, hallo erstmal an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Astrid. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Nadine Maywald. Ich arbeite im Anwältinnenbüro mittlerweile seit gut 5,5 Jahren. Wir drei sind Frauen, die es sich so zum Ziel gesetzt haben, den Schwerpunkt unserer Arbeit speziell auch auf die Vertretung von Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, zu legen oder auch von Kindern, die Betroffene werden von häuslicher Gewalt. Also da haben wir uns zum Ziel gesetzt, hier ganz gezielt anzusetzen und die rechtliche Vertretung zu übernehmen und auch die Beratung, was gibt es für Möglichkeiten, was sie machen können. Also wie können sie sich dieser Situation entziehen? Ich bin auch unter anderem in der Nebenklage tätig. Das heißt, ich vertrete auch Frauen, die vergewaltigt worden sind im Strafverfahren oder Kinder, die sexuell missbraucht worden sind. Und vertrete sie da als anwaltlicher Beistand. Also es gibt ja da viele Probleme. Was kommt im Strafverfahren auf sie zu? Wie dauert so ein Strafverfahren? Was gibt es für Fragen? Was gibt es für Probleme, die innerhalb eines solchen Strafverfahrens auftreten? Wir haben uns auch ganz gezielt Anwältinnenbüro genannt. Das liegt in erster Linie daran, dass wir drei Frauen sind. Und schon auch damit signalisieren wollten, wir haben diese klare Zielsetzung und wollen insbesondere auch, das ist auch noch ein Merkmal von unserem Büro, im Familienrecht auch nur Frauen vertreten. Allerdings nur im Familienrecht, möchte ich auch betonen. Warum nur Frauen im Familienrecht? Das hat damit was zu tun, dass wir davon ausgehen, dass es heutzutage immer noch eine strukturelle Diskriminierung von Frauen gibt und die sich insbesondere auch im Familienrecht auswirkt. Und hier versuchen wollen, dass wir diese Diskriminierung doch eingrenzen können und gerade wenn es um unterhaltsrechtliche Fragen geht, umgangsrechtliche Fragen, hier unterstützend zur Seite stehen wollen. In anderen Rechtsgebieten wie Arbeits- und Sozialrecht und Strafrecht vertreten wir allerdings auch Männer. Also da
das Stichwort häusliche Gewalt fiel jetzt schon. Kannst du das kurz umreißen, worum es bei häuslicher Gewalt geht? Also bei welchen Ereignissen können sich Frauen an euch wenden?
Kurz umreißen ist nicht so einfach bei häuslicher Gewalt, weil es eigentlich viele Facetten von häuslicher Gewalt gibt. Ich meine, das, was jeder wohl im Kopf hat, ist natürlich, wenn der Partner die Partnerin wiederum die Partnerin oder den Partner schlägt und es dadurch zu Verletzungen kommt am Körper, an der körperlichen Unversehrtheit. Es gibt aber noch viele weitere Facetten häuslicher Gewalt. Das ist zum Beispiel auch die psychische Gewalt. Das heißt, wenn der Täter, aber auch die Täterin, gibt es ja auch, hier so agiert, dass sie versucht, ihren Partner klein zu machen. Also beziehungsweise er versucht, die Partnerin klein zu machen und zu demütigen und dabei auch schreiend aggressiv, verbal aggressiv vorgeht und dadurch tatsächlich es schafft, innerhalb von Monaten, Jahren den Frauen, die meistens Opfer von häuslicher Gewalt sind oder Betroffene von häuslicher Gewalt sind, hier das Selbstwertgefühl zu nehmen.
Also kann man ganz klar so zusammenfassen, bei dem Gewaltbegriff geht es jetzt nicht nur um physische, um körperliche Gewalt, sondern es kann auch durch psychische Gewalt, also eher durch Sprache und solche nicht körperlichen Attacken auch stattfinden.
Genau, also sehr häufig in unserer anwaltlichen Praxis ist es zum Beispiel so, dass insbesondere die Sprache von Männern, also wenn sie die Frauen angreifen, so verbal aggressiv ist, dass sie immer wieder mit dem Vokabular kommen, Schlampe, Hure, Fotze. Also das sind wirklich immer wieder Wörter, die immer wieder auftreten und die sehr verletzend für die Frauen sind, insbesondere wenn das auch sehr lautstark formuliert wird. Also auch so ein lautstarker Akt wird als sehr bedrohlich empfunden. Also es ist dann für die Frauen immer eine Bedrohungssituation und sie wissen nicht, schlägt das jetzt um? Also bleibt es bei dieser nur verbalen Attacke, die, wenn sie über mehrere Minuten, über mehrere Stunden andauert, sehr belastend sein kann, ne? Und kommt dann also eigentlich sogar noch mit ein körperlicher Akt dazu, dieser, der sich dann gegen den Körper der Frau richtet. Und es ist ja auch oftmals so, dass wenn irgendwas zur Zufriedenheit der Partner nicht erfolgt im Haushalt oder Ähnlichem, dass dann gedroht wird, ich schlag dir die Fresse ein und in ähnlichem Vokabular. Mhm.
Ja, erstmal ganz drastische Erlebnisse auch. Was sind denn die Dinge, die ihr anbieten könnt, wenn Frauen zu euch kommen? Was kann rechtlich getan werden?
Also man muss mit der Frau das Gespräch führen. Das erste Gespräch ist oftmals sehr zeitintensiv. Die Frauen sind schon seit Monaten, oftmals, wenn sie zu uns kommen, in dieser Situation. Das heißt, sie stecken da voll drin und sie geben mir als Anwältin oftmals erstmal so Bruchstücke wieder und ich muss dann dieses Puzzlestück zusammensetzen und dann sagen, okay, was gibt es für Möglichkeit? Für mich erstmal überlegen, wie stark betroffen ist die Frau und denke dann natürlich als erstes, sie muss aus dieser Situation heraus. Sie muss aus dieser gewalttätigen Situation heraus und da gucke ich, hab das Gewaltschutzgesetz zum Beispiel zur Seite und empfehle der Frau hier, dass sie den Täter, ihren Ehemann, ihren Lebenspartner der Wohnung wegverweist. Also das ist eine Möglichkeit, dass ich also sage, wir können einen Antrag beim Familiengericht dann stellen auf Wohnungswegverweisung. Früher war es ja immer so, dass Frauen, wenn sie sich dieser gewalttätigen Situation entziehen wollten, zunächst ins Frauenhaus gegangen sind. Also das war eine Möglichkeit, wenn sie jetzt nicht eine Freundin hatten oder einen Freund hatten, wo sie kurz unterkommen konnten, dann mussten sie ihr privates Lebensumfeld also definitiv aufgeben und erstmal untertauchen. Nunmehr wurde, wenn ich das so kurz ausführen darf, im Jahr 2002 das Gewaltschutzgesetz eingeführt und das gibt nunmehr die Möglichkeit zu sagen, nein, der Täter geht. Die Frau kann bleiben in ihrem häuslichen Umfeld, hat ja oftmals vielleicht auch Kinder und muss hier sich nicht noch so einer zusätzlichen Belastung aussetzen und ins Frauenhaus fliehen. Da überlege ich also, dass man hier eine eidesstattliche Versicherung dann aufnimmt und einen solchen Antrag beim Familiengericht stellt. Einhergehend dann, das macht dann stets Sinn, auch mit einem Kontakt- und Näherungsverbot. Also, dass dann der Täter sich ihr nicht nähern darf und auch keinen Kontakt mit ihr aufnehmen darf. In der Regel können wir ein Näherungsverbot von einem Abstand von bis zu 100 Metern erreichen. Und so einen Beschluss bekommen wir auch relativ schnell. Also innerhalb von 2 Tagen liegt er dann bei mir auf dem Tisch. Ich nehme den Sachverhalt mit der Frau auf, reiche meist am gleichen Tag noch den Antrag ein und dann habe ich am übernächsten Tag den Beschluss vom Familiengericht. Der wird dem Täter zugestellt und dann kann er per Polizei auch der Wohnung wegverwiesen werden und muss sich auch an die Regelungen des Beschlusses halten. Also das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um die Frau und eventuell auch betroffene Kinder zu schützen. Es gibt dann noch viele Folgesituationen, die dann besprochen werden müssen, aber das würde jetzt vielleicht erstmal an dieser Stelle zu weit ausufern. Vielleicht könnte man kurz dazu auch was sagen, wie denn die Frauen zu uns kommen. Also es gibt mittlerweile in Leipzig, hat eine Entwicklung stattgefunden. Früher war es ja so, noch vor mehreren Jahren, häusliche Gewalt interessierte niemanden. Also das, was an Gewalt im privaten Bereich passierte, da hat man gesagt, das ist privater Natur, den Staat interessiert das nicht, die Polizei interessiert das nicht. Und wenn sie denn gerufen worden ist früher zu solchen Situationen, dann hat man gesagt, das ist ein Familienkonflikt, der interessiert uns nicht. Da ist mittlerweile tatsächlich eine ganz drastische Entwicklung passiert, also zum Positiven hin, dass hier eine Sensibilisierung erfolgt ist, dass man jetzt sagt, nein, also hier besteht natürlich ein Schutzauftrag des Staates, deshalb auch dann die Einführung des Gewaltschutzgesetzes. Und in vielen Städten ist mittlerweile sowas wie ein Netzwerk entstanden aus Polizei, Beratungsstellen, Anwälten, Anwältinnen, die hier unterstützend zur Seite stehen. Und es ist mittlerweile so, dann schildere ich jetzt einfach mal einen Beispielsfall. Eine Frau wird von ihrem Ehemann geschlagen. Ein Nachbar bekommt das vielleicht mit. Eventuell ruft die Frau um Hilfe oder Ähnliches. Der Nachbar ruft die Polizei kommt, merkt es auch, ja, hier gibt es einen ganz starken Konflikt, die Frau hat Verletzungen, blutet eventuell. Dann kann hier sofort ein Platzverweis ausgesprochen werden von der Polizei gegenüber dem Ehemann. Er kann für 7 Tage der Wohnung verwiesen werden. Er darf dann innerhalb dieser 7 Tage auch tatsächlich nicht in die Wohnung kommen. Er kann dann schnell 1, 2 Sachen, persönliche Sachen einpacken und dann muss er dort verschwinden. Die Frau wiederum wird dann informiert, dass es sowas wie eine Kriseninterventionsstelle, das ist die KIS, hier in Leipzig gibt. Und es werden ihr die Daten der KIS benannt und sie kann sich dann mit der KIS in Verbindung setzen, wenn sie das will. Und die Polizei gibt ihr auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich selber mit der, oder dass die KIS sich an die Frau wendet und gibt mit ihrem Einverständnis auch die Daten von ihr weiter. Und die KIS bekommt dann von der Polizei ein Fax, dass es hier einen Übergriff gegeben hat. Und es gibt da 2 Frauen, die bei dieser Beratungsstelle arbeiten bei der KIS. Die rufen dann innerhalb von 3 Tagen bei der Frau an, wenn sie das nicht selber getan hat, dann auch schon. Und informieren sie, beraten sie schon mal telefonisch bei einem ersten Gespräch, was sie für Möglichkeiten hat, wenn denn die Wohnungswegverweisung nach 7 Tagen aufhört. Und wenn die Frau dann noch weiterhin Schutz will, dann kann sie dann weitervermittelt werden, eben zum Beispiel an uns Anwältinnen, die dann innerhalb dieser 7-Tage-Frist dann den Antrag stellen können, sodass dann quasi der Schutz nahtlos weitergeht, wenn die 7 Tage abgelaufen sind, dass dann sofort dann der Beschluss auch schon da ist und hier der Ehemann erstmal vielleicht für 6 Monate jedenfalls nicht in die Wohnung darf und bis dahin die Frau versucht, die Dinge dann auch zu regeln. Also das ist was sehr Positives, was hier in Leipzig passiert ist und dieses Netzwerk kann man wirklich nur lobend erwähnen, zumal hier mittlerweile auch ein Bekanntheitsgrad erfolgt ist, der, denke ich, dazu geführt hat, dass vielen Frauen wirklich auch geholfen worden ist in solchen bedrohlichen Situationen. Frauen, die ja oftmals gar nicht wissen, wie verhalte ich mich jetzt eigentlich, was kann ich denn machen? Also viele sind einfach hilflos. Wie ich es ja schon gesagt habe vorhin, kann das Monate, kann das Jahre andauern? Es ist in der Regel so, dass die Gewalt vorher 1 bis 5 Jahre andauerte in der Mehrzahl der Fälle, bis die Frauen tatsächlich Hilfe suchen und da dann wieder rauszukommen. Das ist für viele sehr schwierig.
Es klingt jetzt erstmal ziemlich gut, dass es relativ schnelle Reaktionsmöglichkeiten gibt und Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Das finde ich erstmal mutmachend. Nichtsdestotrotz vermute ich, dass es doch eine Menge Hürden auch gibt für Frauen, diese Rechte einzuklagen oder durchzusetzen. Gibt es das? Gibt es problematische Situationen oder gibt es schwierige Fälle, wo der Fall erstmal, wenn er geschildert wird, mir vielleicht ganz klar klingen würde, aber die Frauen ihr Recht doch nicht so einfach durchsetzen können?
Also die gibt es definitiv, das kann ich nur bejahen. Wenn man jetzt bei körperlicher Gewalt das sieht, dann gibt es oftmals in meiner Praxis die Problematik, dass die Frauen doch nicht sofort reagieren. Das heißt, sie sind geschlagen worden, es ist ihnen vielleicht eine Rippe angebrochen worden oder sie haben Prellungen an ihrem Körper. Sie entscheiden sich dann doch erst 2 Wochen später, sich dagegen zu erwehren und eben nicht gleich am selben Tag, nicht am nächsten und auch nicht am übernächsten Tag und gehen auch nicht zum Arzt oder zur Ärztin, um das dokumentieren zu lassen. In so einem Fall fehlt also ein ärztliches Attest, was nicht unwesentlich ist, weil wir sonst die Situation haben, Aussage gegen Aussage. Also der Ehemann wird in den seltensten Fällen sagen, obwohl ich das auch schon erlebt habe, aber gehen wir mal vom Normalfall aus, also ist es wirklich seltener, dass er sagen würde, ja, ich habe meine Frau geschlagen. Das macht er nicht, weil damit würde er gleichzeitig eine Straftat zugeben, die also für ihn auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Und dann kommt es hier auf die Aussage der Frau an und das kann tatsächlich zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Man bekommt vielleicht erstmal einen Eilbeschluss, weil die Frau eben eidesstattlich versichert hat, dass sie geschlagen worden ist. Aber in der Folge, wenn es dann 2 Monate später einen Termin gibt und auch Fragen des Umgangs zum Beispiel mit den Kindern geklärt werden müssen, dann wird es schwieriger, wenn der Mann dann sagt, ich habe sie aber nicht geschlagen. Sie wollte mich einfach nur loswerden, weil sie die Wohnung haben wollte. Also solche Argumente kommen dann auch. Und dann wird es eine zähe Verhandlung, die dann eventuell auch mit einem Vergleich im Gewaltschutzverfahren endet. Aber gerade wenn Kinder betroffen sind und die Frauen dann damit konfrontiert werden, jetzt muss ich meine Kinder in die Obhut, zumindest stundenweise, meines Ehemannes geben, der mich eigentlich vor kurzem noch geschlagen hat, dann habe ich schon die Schwierigkeiten dann darzulegen, ja, ich meine, er ist gewalttätig, er hat meine Mandantin geschlagen, ich halte ihn nicht für erziehungsfähig, ich möchte erstmal nur einen begleiteten Umgang mit einer dritten Person haben. Dann weiß ich jetzt schon, dass dann der gegnerische Anwalt mir sagt, ja, Frau Kollegin, das behauptet doch nur Ihre Mandantin. Also das sind dann schwierige Situationen, die dann meist damit enden, dass dann der Umgang doch unbegleitet ist und die Frau dann diese Stunden, die das Kind beim Vater ist, da in großer Sorge ist, ob es ihren Kindern gut geht. Zweiter Fall ist der der psychischen Gewalt. Also das ist auch was ganz Schweres, das nachvollziehbar zu gestalten für Menschen, die das nicht kennen, die das nicht erlebt haben, was es bedeutet, wenn man täglich gedemütigt und herabgewürdigt wird und verbal attackiert wird. Also das dann so aufzuführen, zumal man sich dann auch vorstellen muss, das ist auch ganz schwierig, die Monate überhaupt darzulegen. Für die Frau ist das eins. Er hat mich immer beleidigt als Schlampe, Hure. Der Richter fragt dann, ja, wann genau hat er das denn gemacht? Wann hat er sie denn bedroht? Also da kann ich nur empfehlen, den Frauen, denen sowas passiert, das auch zu dokumentieren. Es gibt diese Kalender, wo man mal eine Seite für einen Tag hat, aufzuschreiben, wenn da irgendwas passiert ist. Also weil es tatsächlich so ist, dass man dem Gericht das konkret wieder schildern muss. Also das sind ganz klare Problemfälle. Und unabhängig von dieser Beweisproblematik, ich habe es ja gerade gesagt, bei vielen, ehe sie sich tatsächlich hilfesuchend an jemanden wenden, an eine Anwältin, an eine Beratungsstelle, sind da oft mehrere Jahre vergangen. Also im Schnitt, ich habe es vorhin schon gesagt, 1 bis 5 Jahre, ehe sich Frauen tatsächlich dahin wenden. Man fragt sich dann, wie kann das sein? Also warum ist das so? Und es gibt tatsächlich, denke ich, verschiedene Gründe. Also wenn ich mir meinen Mandantenstamm so anschaue, ist das einerseits, Frauen sitzen da vor mir, die einfach tatsächlich kein Selbstwertgefühl mehr haben, die nicht mehr an sich glauben. Sie glauben tatsächlich das, was ihr Partner ihnen erzählt. Du bist nichts wert, du schaffst nichts. Und das übernehmen sie und denken dann auch, okay, ich kann mein Leben auch gar nicht anders führen. Er hat recht. Dann gibt es andere Frauen, die verängstigt sind. Was passiert denn, wenn ich mich von ihm trenne? Dann bin ich allein, ich habe die Kinder zu versorgen, ich verliere meine materielle Existenz und haben tatsächlich Existenzängste. Und den Frauen kann ich jetzt auch hier nur sagen, das ist falsch. Also es gibt immer wieder einen Weg, wie es weitergeht. Und auch wenn der Ehemann derjenige ist, der sie finanziell versorgt hat, so hat man dann doch die Möglichkeit, wenn man sich einmal von ihm trennt, bei der Arbeitsgemeinschaft einen Antrag zu stellen auf ALG-II-Leistungen. Man bekommt eine Erstausstattung für eine Wohnung, falls man dann doch die Wohnung verlässt, weil man auch eine kleinere Wohnung nehmen muss eventuell. Das sind alles Hürden, die sind tatsächlich, das sind überwindbare Hürden und sollten keinesfalls der Grund dafür sein, dass man sich nicht aus so einer gewalttätigen Beziehung löst. Und ein Beispiel habe ich, die Mandantin, also wo es die Täter tatsächlich schaffen, innerhalb von mehreren Monaten, Jahren den Bezugskreis einfach wegzunehmen. Also sie sind so eifersüchtig, Eifersucht spielt ja eine große Rolle. Dann fragt man die Partnerin immer, wo gehst du jetzt hin, was machst du denn? Das heißt, sie muss sich immer rechtfertigen. Dann irgendwann fängt sie an, schon gar nicht mehr wegzugehen, weil sie sich einfach nicht mehr rechtfertigen will. Das ist einfach zu anstrengend und zu schwierig. Und sich diesen Kontrollen entziehen will. Und dann hat sie keinen Freundeskreis mehr. Und auf einmal ist sie komplett isoliert. Und da wieder rauszukommen, ist sehr schwierig. Und auch diesen Frauen kann ich nur raten, die müssen sich dritten Leuten öffnen. Es gibt oftmals auch Personen, die ja schon auf einen zukommen und sagen, sag mal, was ist dir denn passiert? Dir geht's doch nicht gut. Da rate ich übrigens Dritten, die sowas mitbekommen, gehen sie auf die Menschen zu, die wollen diese Hilfe, auch wenn sie sie erstmal ablehnen. Aber meine Erfahrung ist, dass sie da sehr dankbar sind. Und wenn sie sich nicht ihnen anvertrauen wollen, geben sie einfach die Info, wo es eine Beratungsstelle gibt. Also wo man sich auch anonym eventuell hinwenden kann. Das ist auch ein ganz wesentliche Sache. Da kann man sich ruhig in dem Moment so ein Stück weit engagieren. Das ist nicht viel, einfach mal jemanden anzusprechen. Und ich denke, das schafft jeder.
Wenn man jetzt von Fällen häuslicher Gewalt hört, hofft man ja eigentlich immer, dass es davon nicht so viele Fälle gibt. Eventuell geht es den Frauen, die selber Gewalt erleben, auch so, dass sie eher das Gefühl haben, dass es nur ihnen passiert. Wie sieht es dann aus mit Zahlen für Leipzig? Gibt es Zahlen, Schätzungen oder werden die Fälle dokumentiert, die öffentlich werden oder die an die Polizei gehen?
Also man kann sagen, dass es einen Teil gibt, der dokumentiert wird, und zwar gerade über die Krisen- und Interventionsstelle. Die dokumentiert das, die nimmt die Fälle auf. Und ich habe auch mich mal erkundigt, wie das denn für das Jahr 2008 aussah, und möchte aber dazu sagen, das sind jetzt nur die Fälle, die bei der Krisen- und Interventionsstelle Leipzig bekannt geworden sind. Das heißt, es kann hier durchaus auch noch eine Dunkelziffer geben von eben nicht angezeigten Taten, beziehungsweise diejenigen, wo sich die Frauen anders beholfen haben, beziehungsweise gleich zu einer Anwältin sind oder wie auch immer. Also die Zahlen, die ich jetzt habe, sind also direkt von der KIS, die dort in der Beratung waren. Und da war es so, dass im Jahr 2008 184 Fälle häuslicher Gewalt existierten, also vorhanden waren. Frauen und Männer auch, die hier die Hilfe der KIS in Anspruch genommen haben. Wenn man es in Zahlen sieht, also bei 184 Fällen häuslicher Gewalt, dann waren davon 175 Frauen. Der Rest sind Männer. Das heißt, also man sieht hier auch schon, es ist ein Delikt, was insbesondere Frauen betrifft. Es gibt sicherlich auch Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, aber die Zahl ist deutlich geringer. Dann werden bei der KIS auch Fälle von Stalking, ist auch eine Krisen- und Interventionsstelle gegen Stalking. Da sind die Fälle im Jahr 2008 136 gewesen. Und wenn man sich da von dem Geschlechterverhältnis das anschaut, dann waren von den 136 gestalkten Frauen oder gestalkten Personen waren 11 Männer, also auch der überwiegende Teil wieder Frauen. Es ist auch so, dass beim Stalking kann man auch davon ausgehen, dass so circa 80-90% der Opfer Frauen sind. Also das sind hier die Zahlen für Leipzig von der KIS jetzt. Wie gesagt, aber eingeschränkt, weil ein Rundumbild gibt es da nicht.
Was ist denn Stalking überhaupt? Das ist ja in den letzten Jahren mehr Thema geworden, aber auch hier nochmal meine Bitte, vielleicht kurz zu beschreiben, worum geht's beim Stalking?
Stalking ist ja ein englischer Begriff und kommt aus der Wilderei, aus der Jägersprache und heißt sich anpirschen, so an das Wild, und ist dann bei uns im deutschen Sprachraum übernommen worden, ist als Phänomen ja erstmals in Amerika auch so erkannt worden, dass es das gibt und dass es zu Beeinträchtigungen führt. Stalking heißt also, grob zusammengefasst, dass eine Person durch eine andere Person unzumutbar belästigt wird. Sie wird verfolgt, ihr wird nachgestellt. In der Regel wird dies durch Telefonterror erfolgen oder durch permanenten Brief-, E-Mail-Verkehr. Die Person wird ständig beobachtet, kontrolliert, und in Extremfällen kann es sogar auch beim Stalking zu körperlichen Übergriffen kommen. Also von Zahlen ist mir da bekannt, dass im Stalking-Bereich 21% körperliche Gewalt auch ausgeübt wird und der überwiegende Teil allerdings eben dieses Verfolgen, dieses Nachstellen, dieser Telefonterror zum Beispiel ist. Und man muss auch sagen, dass gerade in Zeiten, wo ganz viel in der Vernetzung, in der Kommunikation, in der Gesellschaft erfolgt, ist eben durch Internet, durch Handy, durch diese jederzeit diese Erreichbarkeit ja da ist, das nutzt der Stalker ganz gezielt aus. Also da hat er hier wirklich ein schönes Feld bekommen. Es kann auch sein, dass das sich vielleicht deshalb auch in den letzten Jahren zu so einem Phänomen entwickelt hat, weil es früher hätte es ja dann nur in Anführungszeichen das Verfolgen, das Beobachten vor der Haustür, vor der Wohnung sein können. Jetzt ist es tatsächlich eben dieses ständige Anrufen auf dem Handy. Viele Frauen, die ich kenne, die können ihren Klingelton gar nicht mehr hören, die schrecken zusammen, ja, oder unzählige SMS zu bekommen und ähnliches.
Was könnt ihr als Anwältin Frauen raten oder Menschen, die Opfer von Stalking werden? Was sollen sie tun und wie könnt ihr sie unterstützen?
Sie wissen sich ja oft gegen diese Belästigung, die sie auch als starke Bedrohung empfinden, nicht zu erwehren. Dem Stalker, denke ich, kommt es auch darauf an, dass er eine Reaktion bekommt, immer wieder. Denn dann ist er in Kontakt mit der gestalkten Person und das will er. Also er möchte eindeutig eine Reaktion provozieren. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man hier einmal allerdings nur ein Zeichen zum Beispiel in Briefform setzt. Hier, ich möchte, dass du mich nicht mehr belästigst und in Ruhe lässt. Ich möchte keinen Kontakt mehr. Und dabei soll man das dann aber auch belassen. Also es sollte gar nicht mehr erfolgen, hier in Kontakt weiter mit dem Stalker zu treten. Als nächstes würde ich auch immer raten, das insofern öffentlich zu machen, dass man das bei der Polizei anzeigt. Obwohl ich dazu sagen muss, es gibt ja jetzt den Stalking als Straftatbestand seit 2007. Als Straftatbestand ist es wahrscheinlich ein bisschen unglücklich, weil nicht ganz klar ist, was ist denn nun eigentlich Stalking, ab wann ist eine Belästigung unzumutbar. Und ich weiß auch, dass die Staatsanwaltschaften nicht ganz glücklich sind mit so einer groben Bezeichnung einer Straftat, weil der Täter muss ja immer wissen, wann mache ich denn was falsch. Und es kommt also dann bei der Anzeige bei der Polizei, denke ich, darf man nicht so sehr darauf setzen, dass er jetzt verurteilt wird für diese Straftat. Aber er wird angeschrieben von der Polizei, er muss dazu Stellung nehmen. Und in Leipzig ist es mittlerweile auch so, dass dann Gefährder, sogenannte Gefährderansprachen erfolgen und die Polizei dann zum Stalker hingeht und sagt, hier, uns liegt diese Anzeige vor und wir haben sie aufzufordern, zukünftige Belästigungen zu unterlassen. Bei vielen wirkt das schon abschreckend, weil dann kommt die Polizei, die Nachbarn beobachten das, das ist unangenehm. Also da ist dann doch schon bei vielen auch die Grenze erreicht. Und sicherlich unangenehm wird es dann auch, wenn es irgendwie den Job betrifft vom Stalker. Also wenn man auch hier die Möglichkeit hat, das öffentlich zu machen, dann sollte man auch das tun. Es gibt natürlich dann auch, gerade was wir Anwältinnen machen können, ist dann eben wiederum der Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz, hier dafür zu sorgen, dass er nicht mehr Kontakt mit ihr aufnehmen darf, sich ihr nicht mehr nähern darf und hier entsprechend einen Beschluss zu erwirken.
Ich habe noch mal eine Rückfrage. Du hast vorhin gesagt, man soll dem Stalker ruhig mal sagen oder irgendwie mitteilen, dass man möchte, dass das Ganze unterbleibt, aber man soll sich nicht mehr mit dem Stalker beschäftigen. Warum nicht oder was ist daran das Kontraproduktive?
Ich meine es so, also die Frau, die denkt, wenn sie immer wieder reagiert und wenn sie sagt, jetzt lass mich doch in Ruhe, oder oftmals denken Frauen ja, wenn sie nochmal auf ihn eingehen und sagen, okay, ich mache noch ein Treffen, ich erkläre es ihm nochmal. Es ist ja auch so, dass Stalker hauptsächlich oder in einem großen Bereich sind das ja Ex-Partner. Ex-Partner, die es nicht akzeptieren, dass die Frau sich von ihnen getrennt hat und hier weiterhin die Kontrolle ausüben wollen und der Frau zeigen wollen, du kannst mich nicht so einfach verlassen. Und die Frau wiederum denkt, okay, ich muss ihm das nochmal erklären. Sie kann ihm das nicht erklären. Also das meine ich. Sie belastet sich damit immer nur mehr und bürdet sich da selbst die Verantwortung auf, dass sie das irgendwie regulieren, dass sie das klären könnte. Sie kann es nicht klären. Also weil hier der Stalker, denke ich, in so einer Situation ist, da kommt er nicht durch sie raus. Also ihm kommt es gerade darauf an, dass er immer wieder Kontakt mit ihr hat. Das heißt, er wird nicht aufhören. Er hört nicht auf, definitiv nicht. Stalking ist, das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil es wird immer oft gesagt, ah, der Stalker ist ja krank oder ähnliches. Das führt meines Erachtens immer in so eine Richtung, ah, ist er überhaupt noch verantwortlich für das, was er tut? Ich sage ja, der ist ganz klar dafür verantwortlich, was er tut. Und Stalking ist keine Krankheit, die man heilen kann, sondern ist eine Straftat, die es zu unterlassen gilt. Und es ist so, dass er oder dass es mittlerweile auch in Leipzig übrigens die Möglichkeit gibt, dass der Stalker selbst sich auch in eine Beratung begibt. Also es gibt hier auch die Triade in Leipzig, wo er auch erkennen oder lernen könnte zu erkennen, was macht er falsch und wie kann er wieder hier auf einen normalen, in Anführungszeichen, Weg kommen.
Würde da auch gerne nochmal oder selber noch ein Beispiel ergänzen, was mir eine Bekannte kürzlich erzählt hat. Also es kommt hin und wieder auch vor, eben um die Frauen unter Druck zu setzen, dass sie sich weiter beschäftigen mit dem Stalker, dass dann auch beispielsweise am Telefon gedroht wird, sich selbst umzubringen. Da hatte die Bekannte den Tipp bekommen in der Beratungsstelle, in solchen Fällen, wo jemand tatsächlich mit Selbstverletzung oder Selbstmord droht, einfach den Krankenwagen vorbeizuschicken. Wenn wirklich er Hand an sich legt, dann kann der Krankenwagen was tun, also dann sind da die Richtigen zur Stelle. Und wenn das alles bloß eine Drohung war, um weiter Kontakt zu haben, da muss dann derjenige sich rechtfertigen. Dann fallen die Kosten auf denjenigen zurück und sind in der Regel dann auch ganz abschreckend, wenn man so bloßgestellt wurde und auch die nicht ganz niedrigen Kosten zu tragen hat. Du beschäftigst dich zum einen als Anwältin mit dem Thema. Gibt es denn auch Netzwerke, wo ihr euch mit anderen austauscht oder wo auch das Wissen von unterschiedlichen Stellen, die sich mit unterschiedlichen Fachbereichen, die sich professionell mit, sage ich mal, der Bekämpfung von häuslicher Gewalt beschäftigen, wo die sich auch austauschen über Strategien, Probleme, Erfolge?
Das ist auch ein Erfolg der letzten Jahre, dass es mittlerweile mehrere Netzwerke zu verschiedenen Themen gibt. Also ein Netzwerk gegen häusliche Gewalt, in dem meine Kollegin Ina Feige mitarbeitet. Und was ein Netzwerk ist, wo Anwältinnen mitarbeiten, die Polizei mit integriert ist, Psychologen, Psychologinnen, Beratungsstellen und man sich eben so austauschen kann und dadurch auch eine wirklich umfassende Sensibilisierung mit dem Thema erfolgen konnte und man sich auch Strategien, wie du es schon sagtest, entwickelt hat, wie man am besten den Betroffenen hier hilft. Ich selbst bin im Koordinierungskreis gegen sexualisierte Gewalt. Wir sind also ein Netzwerk, wo sich die Suchtbeauftragte der Stadt Leipzig, auch wiederum die Frau vom Frauennotruf hier in Leipzig, der ja als Anlaufstelle für vergewaltigte Frauen dient, oder auch Opferberatungsstelle Leipzig und Anwältinnen agieren, um sich auszutauschen und um auch, das finde ich auch ganz wichtig, fortzubilden, also hier auch zur Polizei zu gehen, in die Uniklinik gehen und vor den Ärzten zum Beispiel Vorträge halten, worauf müssen sie achten, wenn sie Betroffene sexualisierter Gewalt untersuchen, was ist wichtig für ein Strafverfahren, was ist aus psychologischer Sicht zu beachten. Ein sehr wichtiges Gremium, auf das ich auch hier in dieser Sendung gerne hinweise.
Im Anschluss werden wir auch noch ein paar Tipps geben, wo Beratung zu erhalten ist. Ansonsten würde ich an dieser Stelle erstmal Nadine Maywald für das sehr informative Interview danken und aber nochmal fragen, wie kann denn euer Büro, das Anwältinnenbüro, erreicht werden?
Ja, unser Anwältinnenbüro sitzt in der Südvorstadt in der August-Bebel-Straße 14. Wir haben auch eine Homepage. Also wenn man Anwältinnenbüro Leipzig eingibt, dann findet man uns auch im Internet. Und ja, das ist ein relativ einfacher Weg. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich bin der Einladung sehr gerne gefolgt, zumal es mir auch, also für mich auch ein sehr wichtiges Thema und eben ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist und ich hier auch hoffe, dass sich die Zahlen irgendwann mal reduzieren.
Genau, dann sage ich nochmal herzlichen Dank.